Bei euch bei Termondo haben mehr als 1000 Angestellte die Möglichkeit, KI zu nutzen. Vom Handwerker bis zum CEO. Warum brauchen alle einen Zugriff?
Weil ich auch niemandem sagen würde, er bekommt keine E-Mail-Adresse. Das ist das Gleiche. Oder ich würde auch niemals sagen, Kugelschreiber gibt's erst ab VP-Level. Weil AI ist nicht nice to have.
Kai im Gespräch. Ein Podcast der WVGW Media über künstliche Intelligenz in der Daseinsvorsorge. Mit Lukas Rode.
Der Installateur hat eine Idee für eine App und die Geschäftsführung übernimmt Teile davon. Das Ganze ohne Entwicklerteam und ohne Budgetantrag. Das passiert, wenn mehr als 1000 Angestellte Zugang zu KI haben. Sie finden eigene, neue Lösungen. Genau darüber habe ich mit dem CIO von Termondo gesprochen. Thomas von Schwarzenfeld war mein Gast in dieser Folge. Für ihn hängt das Ganze am Menschenbild der Führung. Wer sich für schlauer hält als seine eigenen Leute, der wird KI nicht für alle zugänglich machen. Die meisten Menschen, die man fragt, was hat KI in deinem Leben verändert, sagen sowas wie, ich bin effizienter geworden oder ich habe diese eine Aufgabe automatisieren können. Du sagst, KI hilft dir, deine Gedanken so zu erklären, dass andere sie besser verstehen, wie so eine Art Übersetzer. Kannst du mir dafür ein Beispiel geben?
Ich bin Legastheniker. Und als ich zur Schule gegangen bin in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, war das ein Todesurteil. Und Legastheniker haben eine andere Art zu denken. Wir denken dreidimensional und wir denken nicht in linearen Zeitabhängen. Und das jemandem zu erklären, der nicht Legastheniker ist, ist wahnsinnig schwierig. Eine AI versteht die Art, wie ich denke, weil für eine AI gibt es auch nicht eine lineare Zeitachse. Einer AI ist das egal. Und eine AI kann immer in Multidimensionen denken. Aber auf der anderen Seite, durch ihr Training versteht sie jeden, der linear denkt. Und deswegen kann sie das, was Menschen wie ich in ihrem Kopf den ganzen Tag machen, perfekt übersetzen in die Sprache derer, die anders sind als wir.
Und wenn wir das präzisieren oder konkretisieren, hast du ein Beispiel, wo du sagst, das ist ein, ich weiß nicht, ich hatte eine App-Design im Kopf und dann konntest du das irgendwie mit KI erklären oder wo zeigt sich das?
Heute früh saß ich zusammen mit unserem Team, weil die mich gefragt haben, wie schaffst du es in kürzester Zeit, eine komplette App zu bauen, ohne dass du selber programmierst? Und ich habe es runtergebracht, im Prinzip auf drei Punkte. Der erste Punkt ist, ich erzähle einer KI, wie ich denke und was ich will. Ich sage ihr, was die Limitierungen sind und ich frage sie, mir zu helfen. Und am Ende kommt eine fertige App raus. In dem Fall eine App, mit der wir die Heizlastberechnung machen können, normkonform. Und das Ganze nach 6 Tagen, allerdings habe ich in den 6 Tagen wahrscheinlich 1,5, vielleicht 2 Stunden mit der KI dazu verbracht. Das ist ein Ergebnis.
Du hast gerade gesagt, in den 70er, 80ern war das ein Todesurteil. Wann hast du gemerkt, dass mit KI jetzt dieser Switch da ist? Das heißt, wow, das ist mein Übersetzer.
Das war verhältnismäßig früh. Ich habe angefangen mit künstlicher Intelligenz und mit Machine Learning, hieß es damals noch, 2017, 2018 zu arbeiten. Und habe dort festgestellt, dass hier etwas ist, was eine Übersetzungsleistung machen kann, die für mich oft schwierig ist, weil es eben Muster erkennt, so wie ein Legastheniker oft sehr gut ist, in Muster zu erkennen, und diese aber eben umsetzen kann in eine Darstellungsform, sei es Text, sei es Grafiken oder Tabellen, die für Lineardenker funktionieren.
Also bei dir gibt es diesen, du bist Legastheniker, KI hat einen großen Impact dadurch gehabt, weil es sozusagen als Übersetzer funktioniert. Und du hast auch gesagt im Vorgespräch, das geht eigentlich in beide Richtungen. Also jemand, der nicht Legastheniker ist und nicht so ein Denkverständnis hat wie du, kann mit KI das für sich darstellen. Wie verändert das irgendwie eure Teamarbeit? Oder hast du ein Beispiel, wo jemand so eine Idee dann einfacher ins Team getragen hat?
Ja, ich sehe das bei mir im Team. Wir haben das ganze Spektrum von Menschen wie mir, die auf dem ganz weit außen auf dem legasthenischen Spektrum sind. Alles ist dreidimensional, alles ist multidimensional. Und wir haben die, die ganz klar linear sind. Und was wir eben sehen, ist, dass dieses neue Tool AI ihnen hilft, zu verstehen, dass man Dinge iterativ machen kann, dass man, wenn man das Ende sich einmal formuliert, den Weg dahin jemand sehen kann. Weil das, was den meisten Menschen schwerfällt, ist dieses, ich weiß ungefähr, was ich haben will, aber wie fange ich denn jetzt an, dahin zu kommen? Dieses, was man bei einem Schriftsteller oder Schriftstellerin das weiße Blatt-Syndrom nennt. Dieses, wie fange ich an? Und das ist für uns Legastheniker völlig egal, weil wir sehen das sowieso. Aber wenn du ein ganz krasser Lineardenker bist, dann ist das oft die schwerste Hürde. Und was du machen kannst, ist, du kannst der KI sagen, ich will eine Software, die mir hilft, die Adressen meiner Freunde zu sortieren. Erklär mir, wie ich dorthin komme. Und dann macht diese Software das. Also die Leistung, die bei mir so, ohne dass ich drüber nachdenke, im Kopf abläuft, macht dann für dich die KI, die sagt dir, okay, als erstes, wo soll sie laufen? Willst du sie auf dem Handy haben? Soll sie eine Webseite sein? Soll es ein Lokal sein? Sie fragt dich und hilft dir, das Ziel zu erreichen.
Bei euch bei Termondo haben mehr als 1000 Angestellte die Möglichkeit, KI zu nutzen, vom Handwerker bis zum CEO. Warum brauchen alle einen Zugriff?
Weil ich auch niemandem sagen würde, er bekommt keine E-Mail-Adresse. Das ist das Gleiche. Oder ich würde auch niemals sagen, Kugelschreiber gibt's erst ab VP-Level, weil AI ist nicht ein nice to have. AI ist ein Werkzeug wie ein Kugelschreiber, wie ein Schraubenzieher. Es hilft mir, meine Arbeit zu machen. Und klar, es gibt Menschen bei uns im Unternehmen, die nutzen das sehr viel mehr, weil sie einfach sehr viel mehr Dinge haben, die sie mit einer Maschine tun, also mit einem Computer oder einem Smartphone. Und dann haben wir natürlich auch Mitarbeitende, die hauptsächlich mit ihren Händen arbeiten, die nicht ständig einen Laptop oder ein Smartphone in der Hand halten sollten. Aber auch die sitzen abends da und müssen zum Beispiel eine Reisekostenabrechnung machen. Oder ganz viele von unseren Leuten, die haben eine Idee. Letztens ein Mitarbeiter aus dem Feld ist ein Installateur, der immer wieder den Kunden erklärt, wie unsere Anlagen funktionieren. Und er hatte die Idee, lass uns doch dafür eine App bauen. Das hat er gemacht, hat eine KI, die wir ihm zur Verfügung stellen, genutzt, hat einen kleinen Dummy gebaut, einen Klick-Dummy gebaut, den haben wir uns angeschaut. Und davon wird jetzt eine ganze Menge bei uns auch in die App einfließen. Und ich wäre ja bescheuert als Unternehmer, wenn ich meinen Menschen diese Fähigkeit nehme, ihre Kreativität, ihre Fähigkeiten für mich als Unternehmen einzusetzen.
Das heißt, es gibt schon auch so einen Bottom-up-Gedanken. Jeder kann Ideen haben und soll sie erstmal ausprobieren und ins Team tragen und dann kann eben diese Idee am Ende sozusagen für alle ausgerollt werden oder für den Kunden auch ausgerollt werden.
Genau, am Ende sind wir alle von den Kunden abhängig. Wenn die Kunden uns nicht mögen, dann können wir alle uns an den Strand legen und einen Sonnenbrand holen. Die Menschen, die vorne bei den Kunden stehen, die Arbeit machen, mit der wir wirklich das Geld verdienen, weil ich als Innovationsentwickler, ich bin Dienstleister für die Menschen, die hier das Geld verdienen, Sales und die Installateure. Und die kennen ihre Kunden viel besser als ich. Nur was wir ganz oft sehen ist, nicht jeder hat das Talent, frei zu sprechen. Nicht jeder hat das Talent, seine Ideen schlüssig zu formulieren. Und seien wir ehrlich, gerade wir Manager, wir hetzen von Termin zu Termin. Wann haben wir denn mal die Zeit, in Ruhe jemandem zuzuhören, der nicht auf diesem Highspeed redet, wie wir das tun und denkt? Und jetzt haben wir ein Tool, das können alle Menschen nutzen in unserem Unternehmen. Ja? Und sie können damit ihre Gedanken so weit fertig machen, dass selbst jemand wie ich versteht, was sie mir erklären wollen. Nicht umsonst sagt man, explain it to me like I'm a CEO or a 5-year-old. Das ist ungefähr oft das gleiche Verständnisniveau.
Ich finde den Gedanken ganz interessant. Wir sollen durch KI, das ist so das, was propagiert wird, effizienter werden. Und gleichzeitig haben wir dadurch trotzdem nicht mehr Zeit. Und jetzt löst so wie du es beschrieben hast, KI im Problem, dass eben Probleme in kürzerer Zeit beschrieben werden können, sodass du auch dir die Zeit nehmen kannst, die wenige, die du hast, und es schnell greifst. Gäbe es nicht auch eine Idee zu sagen, ich werde schneller in den Aufgaben, die ich habe, durch KI und habe dadurch mehr Zeit, um mich auch länger mit den Ideen auseinanderzusetzen, und sie müssen vielleicht nicht immer 100% on point sein?
Als Unternehmer, und ich bin mein ganzes Leben lang Unternehmer gewesen, ich habe 13 Firmen gegründet und verkauft, habe ich nie das Problem, dass ich irgendwie, wenn ich irgendetwas schneller mache, anschließend mehr Zeit habe und dann nicht weiß, was ich mit meiner Zeit machen muss, weil ich habe immer mehr Dinge, die ich tun könnte oder tun sollte oder tun kann, als ich Stunden im Tag habe. Und das ist auch das, was mich antreibt. Das treibt, glaube ich, auch ganz viele Manager an, und es treibt auch ganz viele Leute, auch in meinem Team, die nicht Manager sind, treibt das an. Und deswegen hast du recht, wir schaffen viel mehr und haben am Ende nicht mehr so viel Zeit. Das ist eine freie Entscheidung. Und würde ich Zeit haben, und ich nehme sie mir oft ganz bewusst, dann verbringe ich die Zeit mit meiner Frau oder mit meinen Freunden, weil das ist das, was mir dann auch wieder Energie zurückgibt. Ich würde die Zeit, die ich mir freischaffe, jetzt nicht dafür benutzen, um eine halb ausgegorene Idee mir anzugucken. Und dafür haben wir diese Technologie, damit sie eben fertig und ausgegoren ist, auch bei Leuten, die das halt zum ersten Mal in ihrem Leben machen, für die das neu ist, eine Idee wirklich auf dieses Niveau zu bringen, dass andere Menschen sie sofort erfassen können und verstehen.
Das heißt ja aber auch so ein bisschen, KI, wenn man sie so versteht wie eine E-Mail-Adresse, jeder sollte Zugang haben, ist, ich weiß nicht, ob es zu hoch gegriffen ist, aber ich sage es jetzt einfach mal, so ein demokratisches Tool auch. Ich kann eine Idee haben, die kann ich schnell und gut formulieren. Jeder hat das gleiche, zumindest zu einem Stück weit das gleiche Tool, und kann diese Idee, wenn sie gut ist, umsetzen.
Ich glaube, Technologie ist nie demokratisch. Wir haben, als wir die Social Media eingeführt haben und entwickelt haben, 2007 ist da so ein Breaking Point, ja, wo Facebook aufs Mobiltelefon kam. Das ist immer dieses wunderschöne Argument, das ist demokratisch, und auch ist es nicht. Technologie ist zutiefst undemokratisch, weil sie immer den bevorteilt, dem sie gehört, und immer den bevorteilt, der sie kontrolliert, und den bevorteilt, der sie nutzen kann. Und Social Media ist das undemokratischste, was es auf dieser Welt gibt. Eine Person, Mark Zuckerberg, entscheidet, was wir sehen, was wir glauben sollen, und er macht alles nur aus wirtschaftlichen Gründen. Alles, was mehr Geld bringt, bringt mehr Klicks, weil das bringt mehr Geld. Damit wird der Content gefördert, und Wut und Empörung ist das, was uns Menschen am meisten triggert. Deswegen sehen wir das. Und Meta weiß, dass Social Media direkt verantwortlich ist für Self-Harm von Teenagern, jungen Mädchen, und sie machen nichts dagegen. Und AI ist genau das Gleiche. AI ist nicht demokratisch. AI ist ein Befähiger für die, die es nutzen. Und was es macht, ist, es gibt, so wie das Internet mir die Möglichkeit gegeben hat, als Legastheniker aus einem einfachen Hintergrund erfolgreich Unternehmen zu gründen, weil ich diese Technologie beherrscht habe, gibt es jetzt wieder vielen Menschen die Möglichkeit, erfolgreich Unternehmen zu gründen, erfolgreich Forschung zu betreiben, reich zu werden, wenn sie es richtig nutzen. Und das in einem Maße, was noch viel extremer ist, als es war beim Internet.
Dann drängt sich aber mir jetzt die Frage auf, warum habt ihr es für alle ausgerollt, wenn ihr sagt, es ist eigentlich undemokratisch? Ist es dann einfach so ein Kosten-Nutzen-Gedanke? Wir profitieren davon, auch wenn wir gerne nicht Anthropic oder ChatGPT beziehungsweise OpenAI unterstützen wollen würden?
Wir sind ein Unternehmen. Wir sind ein gewinnorientiertes Unternehmen. Wir sind verpflichtet, Gewinn zu machen, weil sonst gibt es uns nicht und sonst haben wir auch keine Arbeitsplätze. Wir sind nicht für die Demokratie in einem Land zuständig. Dafür haben wir demokratische Parteien, dafür haben wir ein Bildungssystem, was diese Aufgabe erfüllen sollte und muss. Wir werden nie etwas tun, was der Demokratie schadet, weil ich liebe Europa. Das ist ein wunderbarer Kontinent. Ich habe viele gesehen. Ich bin viel in Asien unterwegs, Lateinamerika, USA. Ich lebe hier sehr gerne. Ich finde es ganz toll hier. Ich mag unsere vielfältige Gesellschaft. Aber es ist nicht meine Aufgabe als Thomas, die Demokratie hier zu fördern. Wir machen das aus rein wirtschaftlichen Überlegungen, weil wir wissen, wenn wir allen Mitarbeitern die besten Werkzeuge geben, werden sie die beste Arbeit leisten und damit uns als Unternehmen voranbringen. Das hat dann auch Folgen für die Demokratie, insofern, als dass wir mehr Menschen mit auskömmlichen Jobs haben, die vielleicht weniger frustriert sind und deswegen weniger an den rechten oder linken Rändern wählen. Aber das ist nicht unsere politische, wir haben kein politisches Mandat und wir haben auch kein erzieherisches Mandat. Wir sind ein Unternehmen.
Dann kommen wir zurück zum Unternehmen und zu euren Angestellten. Was ich ganz oft höre, irgendwie in Interviews, aber auch bei LinkedIn sehe, ist, dass eben KI ist kein Technologiethema, wird gesagt, sondern ein Menschenthema. Und dass man gut kommunizieren muss und die Angestellten mitnehmen muss, damit es funktionieren kann. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr die Leute mitgenommen?
Wie nehmen wir Menschen mit? Wir nehmen sie auf diese Reise zu künstliche Intelligenz genauso mit, wie wir sie auf alle Reisen mitnehmen, die Dinge verändern. Weil wir Menschen inhärent Veränderung eigentlich nicht mögen. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist natürlich, dass wir den Menschen erklären, warum wir das machen. Wir erklären den Menschen auch, what's in it for you? Weil am Ende, wenn für die Leute nichts Sinnvolles dabei rauskommt, warum soll ich das machen? Also sagen wir mal ganz ehrlich, also warum soll ich mich als Mitarbeitende oder Mitarbeiter mit einem Thema beschäftigen, wenn ich nichts davon habe? Wir erklären den Menschen durchaus, dass das eine Technologie ist, die sie können müssen, wie alle anderen Zukunftstechnologien auch. Genauso wie ich heute wahrscheinlich kaum noch einen Arbeitsplatz finde, wenn ich nicht eine E-Mail schreiben kann, wird man irgendwann keinen Arbeitsplatz mehr finden, wenn man eine KI nicht bedienen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir den Leuten ganz klar mitgeben. Aber wir unterstützen sie auch. Wir haben Trainingsmodule dafür, online, offline, wo wir die Leute auf diesen Themen fördern. Wie gesagt, bei mir im Team, wir machen jede Woche, machen wir ein AI-Breakfast, wo wir Themen, die in der Woche aufgetaucht sind, wo Leute vielleicht an eine Grenze gestoßen sind, keinen Weg gefunden haben, wie sie es lösen, wo wir gemeinsam uns überlegen als Team, hey, wie können wir das Problem lösen? Und da nehmen wir die Leute sehr aktiv mit. Allerdings muss man auch eins sagen, das Allermeiste machen die Leute alleine, weil sie einfach diese Technologie faszinierend finden. Ja, die meisten bei uns im Unternehmen, denen muss ich nichts über AI erzählen. Die nutzen das schon so in und out. Das ist echt erstaunlich, wie schnell dieses Instrument sich hier durchgesetzt hat.
Ich habe dich auf der AI and Energy Tagung vom Handelsblatt gesehen. Da hast du auf der Bühne gesagt, der Mehrwert, den Mitarbeitende schaffen, wenn man ihnen den Freiraum gibt, kreativ zu sein, der ist unfassbar. Kannst du mir da ein Beispiel geben?
Das beste Beispiel ist wahrscheinlich wirklich dieser Kollege, der diesen kompletten Click-Dummy für diese Onboarding-Strecke von unseren Kunden gemacht hat. Das ist einfach aus dem Stand. Ich glaube, der hat noch nie in seinem Leben irgendwas programmiert und es ist gekommen. Oder zum Beispiel bei mir im Team ein Werkstudent, der für uns diese ganzen Kundenanfragen abarbeitet. Und was ihn genervt hat, ist, dass er nicht genau wusste, wie viele sind noch offen, wie viele sind schon erledigt. Der sich einfach mal kurz hingesetzt hat, einen Prompt eingesprochen hat in die AI, ein Dashboard gebaut hat, was wir jetzt im Team nutzen, um zu tracken. Sind wir on track mit unseren Kundenaufgaben und den Sachen oder sind hier noch Kunden, die auf was warten?
Und wie messt ihr so einen Mehrwert von sowas?
Die Diskussion, die auch im Netz und auf LinkedIn sehr viel geführt wird und wo immer wieder das kommt, da wird auch immer diese eine Studie aus dem letzten Jahr zitiert, irgendwie, dass die Firmen alle keinen Mehrwert spüren von der AI. Ich vergleiche das immer damit, wie berechne ich den Mehrwert zwischen einem mittelmäßigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und einer Overperformerin. Am Ende ist es etwas, was ich nur im Geschäftserfolg messen kann. Und das sehen wir ganz deutlich. Wir sehen, dass unsere Bottomline wächst, wir als Unternehmen überproportional schnell wachsen, ja, mehr als wir es vorher getan haben. Und wir sehen auch eine Kurve, die ziemlich parallel geht zu der Adoption Rate of AI im Unternehmen. Und daher können wir die Korrelation ziemlich klar darstellen. Kann ich jedes Mal den genauen Mehrwert nennen, wenn ich ein Projekt mache? Nicht unbedingt. Ich versuch's. Wir packen KPIs an Projekte. Aber das sind dann eher die großen AI-Projekte. Das ist dann sowas wie zum Beispiel Theo, unser Unterstützer für Kunden, wenn sie Fragen haben auf unserer Webseite. Oder das ist zum Beispiel unser Home Energy Management System Thermondo Smart, wo unsere Algorithmen, die AI-basiert laufen, ja, und einfach den Kunden 15-20% Energiekosten sparen. Das kann ich in Euro umrechnen. Das sind die großen Bets, die wir machen mit AI. Und gerade bei Thermondo Smart sieht man sehr gut, wie diese neue Technologie bis zum Endkunden durchschlägt und wirklich Mehrwert schafft. Aber dass ich heute den ganzen Tag 3 verschiedene Sachen gemacht habe, die jetzt als Software hoffentlich heute Abend fertig sind, die meine Kolleginnen und Kollegen nutzen können, das kann ich nicht wirklich in Euros beziffern. Die eine wird wahrscheinlich eine Software ablösen, die wir im Moment im Abo haben. Okay, da kann ich sagen, da sparen wir irgendwie, keine Ahnung, 12.000 Euro im Monat oder sowas, ja. Aber bei den anderen Sachen ist es teilweise sowas wie, es gibt ein neues Dashboard, was den Kolleginnen und Kollegen das Leben einfacher macht. Wie will ich das beziffern? Ich merke es nur einfach in mehr Produktivität, also mehr Outcome.
Das heißt, es braucht auch manchmal Mut und so ein Vertrauen, dass das schon funktionieren wird, wenn ich dich richtig verstehe, weil man nicht direkt den Wert immer benennen kann, gerade am Anfang.
So würde ich das gar nicht bezeichnen, weil wenn ich mit, also es gibt 2 Sorten von Managern mit denen oder Managerinnen, mit denen ich spreche. Das eine sind Managerinnen und Manager, die nutzen AI, so wie andere, die oft das Office-Paket von Microsoft. Nämlich, das ist ihre Arbeitsumgebung. Diese Menschen zweifeln nie dran, dass die AI sie extrem viel effektiver, produktiver und damit wertvoller macht. Und die zweite Sorte ist, die haben davon gehört, die nutzen irgendwie ChatGPT, wenn sie zu Hause irgendwie wissen wollen, ist das der Pilz giftig oder nicht, den sie da im Wald gefunden haben. Fertig. Diese beiden Kategorien, ich vereinfache das jetzt, ja, gibt's. Und unter der Kategorie, die mich dann sozusagen, mit der ich dann mehr zu tun habe, nämlich die, die AI schon massiv nutzen, gibt es wiederum 2. Und da gibt es die eine, die sagt, wenn es mich besser macht, wird es jeden anderen und jeder andere im Unternehmen auch besser machen. Die rollen AI einfach aus. Und dann gibt es die anderen, die immer der Meinung sind, dass sie sind viel schlauer und viel effizienter als alle ihre Kolleginnen und Kollegen. Die haben früher schon nicht enabled, sondern diktiert in ihrem Führungsstil. Und die rollen AI nicht aus, weil sie denken, ach, die anderen können das nicht. Und die, die halt einfach sagen, gut, die einfach einen, ich habe einen Growth Mindset für Menschen. Ich bin der Meinung, jeder Mensch kann alles lernen, ja. Ich habe mit Hilfe von Maschinen schreiben gelernt. Das heißt, wenn das dein Mindset ist, dann verstehst du sofort, okay, wenn es mich viel effektiver und schneller macht, wird es jeden anderen auch effektiver und schneller machen. Das Geld, was ich hier investiere, und seien wir ehrlich, klar, wenn ich jetzt eine Anthropic-Lizenz für 150 Euro bei 1500 Mitarbeitenden ausrolle, dann ist das richtig viel Geld. Aber wenn ich im Google Workspace arbeite, habe ich das sowieso schon, ja, und die ist auch gut. Oder ich gehe auf andere Tools oder ich gehe auf die Open LLMs, die es jede Menge gibt. Das ist keine wirkliche Kostenfrage.
Das finde ich einen schönen Gedanken, dass du sagst, warum sollte ich so viel besser oder so viel schlauer sein, und warum sollten nicht andere auch einfach davon profitieren, wie ich davon profitiert habe. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, habe ich 5 schnelle Fragen an dich. Einfach mal aus der Hüfte schießen. Erst, wenn du morgen allen den KI-Zugang wegnehmen müsstest, wer schreit am lautesten?
Ich.
Ein Tag ohne KI, wie oft kommt der bei dir vor?
Immer dann, wenn ich mit meiner Frau irgendwo wandern bin oder mit unserem Camper über Land fahre.
Wann hast du dich das letzte Mal über KI aufgeregt?
Vor 10 oder 15 Minuten, bevor wir diesen Podcast angefangen haben. Ich reg mich ständig drüber auf, weil irgendwie die nicht macht, was ich will. Und dann muss ich ihr das nochmal erklären. Oder ihm oder es.
Wofür nutzen andere KI, wo du es nicht nutzt?
KI ist nicht mein Freund. Ich benutze das nicht, um irgendwelche privaten Themen oder Emotionen zu diskutieren.
Brainstorm lieber mit KI oder mit dem Team?
Ganz philosophisch, selbstverständlich mit beiden parallel. Es ist eine Frage, was ich erreichen will. Wenn ich ein klares Ziel habe und ich weiß, wohin ich will, dann mache ich das am liebsten mit KI, weil sie ist unfassbar schnell und präzise und hat einfach alle Informationen und sagt ganz selten, ich denke oder ich glaube. Allerdings, wenn ich darüber nachdenke, was unsere Strategie bis Ende 2027 ist, dann mache ich das, was wir letzte Woche als Team gemacht haben. Wir schließen uns einen Tag ein und reden vor allen Dingen sehr viel darüber, wie wir auf die Welt schauen und was wir erwarten, wie die Welt aussieht Ende 2027. Und dann leiten wir daraus Dinge ab und dann gehen wir aber auch alle zurück an unsere KI und präzisieren das, arbeiten das aus und kommen dann mit den passenden Vorschlägen.
Ich wollte nochmal zurückkommen, weil ich das spannend fand. Du hast eben gesagt, du hast heute mit KI gearbeitet und ich glaube, das nächste Woche oder so wollt ihr das dann umsetzen, was du programmiert hast. Wie sorgt ihr dafür, dass das sicher ist? Weil so was ich gehört habe, ich kann nicht coden. Ich habe jetzt so meine eigene App mal gemacht mit KI, weil ich es lustig fand und cool und weil es mir geholfen hat und weil die App, die ich ersetzen wollte, die hat auf einmal Geld gekostet. Die ist ja nur auf meinem Handy. Für mich, die geht nicht ins Internet, nichts. Da ist das Risiko, so wie ich es verstehe, geringer. Bei euch ist es ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie sorgt ihr dafür, dass das alles sicher ist?
Das Wichtigste sind die Leitplanken, die man der KI gibt. Wir haben sehr strikte Leitplanken, die über alles rüberlaufen am Ende nochmal mit einem QM, was die KI selber macht, aber wo sie genau drin weiß, wer ist die Zielgruppe dieser App? Sind das Menschen in einem bestimmten kleinen Team? Sind es Menschen in einem ganzen Unternehmen oder geht es raus? Das zeigt schon mal, welche Daten überhaupt in diese App reinfließen dürfen und welche angezeigt werden dürfen. Das ist das Erste. Damit stellen wir sicher, dass sie auch nicht sich Daten holt, die sie zwar nachher nicht anzeigt, aber irgendwo zwischenspeichert. Ganz klare Guidelines, was darfst du, was darfst du nicht und darüber testen. Könnte ich jetzt stundenlang darüber reden, wie man das aufsetzt, damit das wirklich sicher ist, damit die sich nicht selber austricksen kann, bla bla. Ist nicht ganz trivial, muss man machen, ist wichtig. Das Zweite ist, dass wir alle Apps, die nicht nochmal über ein externes QM von unserem Tech-Team gehen, also alles, was ich hier raushau und dann irgendwie in die Welt schicke, das läuft über einen Frontend bei uns. Das ist also nicht eine App, die irgendwo gehostet ist über Lovable oder sonst was, sondern die ist über ein eigenes Frontend gehostet und nur über dieses Frontend zugänglich. Und dieses Frontend liegt hinter unserer Wall, sprich ohne einen Zwei-Faktor-Authentifizierung komme ich gar nicht erst in das Tool rein, wo diese App bereitgestellt wird. Damit verhindere ich, dass eben zum Beispiel jemand, der nicht Teil dieses Unternehmens ist oder dem ich die nicht freigebe. Also zum Beispiel, ich habe auch Apps, die sind nur für 3-4 Leute freigegeben. Es gibt welche, die sind dann für eine bestimmte Gruppe im Unternehmen freigegeben und es gibt auch welche, die sind für alle freigegeben. Aber das managen wir darüber, das managen wir niemals in der App, die wir programmiert haben, weil das ist, da brauche ich genau das gleiche QM, was ich auch habe, wenn ich jetzt mit Flutter oder was auch immer eine App programmieren würde.
Ganz kurz, QM, die Abkürzung kenne ich nicht.
Quality Management.
Okay.
Qualitätssicherung.
Ja. Seitdem ihr KI integriert habt, hat sich da was verändert, wie unterschiedliche Bereiche miteinander sprechen? Also ich sag mal, der Vertriebler mit der Handwerkerin.
Nein. Wie wir untereinander sprechen, das ist gleich geblieben. Das Einzige, was ist, und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die fast alle Unternehmen machen, ist dieses... Man fängt so langsam an, macht so seine eigenen Sachen, dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo dann so KI-Battles entstehen, also jeder antwortet mit seiner KI auf die KI-generierte Antwort des anderen und dann entstehen so Battles, die völlig überladen sind an Fakten und Zitaten und Begründungen und hast nicht gesehen, keiner kann das mehr lesen. Und dann kommt man wieder zurück zu einem normalen, wo wir sagen, wir erarbeiten die Dokumente. Ja, ich lese alles, was ich kriege, immer parallel mit einer KI. Aber ich sitze dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen in einem Meeting. Wir diskutieren die Sachen. Wir entscheiden die Sachen selber. Dieses Thema, das ist, glaube ich, jeder hat mal diese KI-Battles erlebt in einem Unternehmen. Die muss man loswerden. Die sind unproduktiv, kosten unglaublich viel Token und schaffen null Mehrwert. Das ist dieses, was halt jeder von uns will ein Besserwisser sein, seien wir ehrlich. Und da hilft uns natürlich die KI total, dieser Besserwisser zu sein, der irgendwie die Norm noch zitieren kann oder hier noch irgendwie aus irgendeinem uralten Kalender rausgefunden hat. Du hast aber mal gesagt am 16.05.2012, dass...
Im Endeffekt schreiben beide sich in Großbuchstaben und ich habe übrigens recht. Und ich weiß es besser.
Genau. Ja.
Alle haben Zugriff auf KI. Wie sorgt ihr dafür, dass es nicht so einen Wildwuchs an KI-Use-Cases gibt?
Das erledigt sich auch von alleine. Am Anfang macht es total Spaß und dann kriegst du plötzlich über die Chat-Kanäle 5 so KI-generierte Morning-Reports und Dashboard-Reports und hast du nicht gesehen. Die Leute kriegen ziemlich schnell mit, dass die Leute sich aus diesen Chats abmelden, weil sie einfach keinen Mehrwert bringen. Ja. Und dann erledigt sich das. Man muss auch ein bisschen den Menschen einfach auch diese Freiheit geben, das auszuprobieren, so ein bisschen auch mal over the top zu gehen und nicht immer gleich, ah, das ist aber nicht, lass die Leute machen. Das reguliert sich. Die meisten Dinge auf dieser Welt, wenn man die Leute machen lässt, reguliert sich von allein.
Die Frage, die für mich da so ein bisschen mit zusammenhängt auch, wer ist denn zuständig bei euch für KI? Gibt es da verschiedene Ebenen oder ist es eher bei der IT angesiedelt oder wie ist das gelöst?
Jeder Mitarbeiter ist selber zuständig für KI. Die KI ist meine Verantwortung. Das, was sie ausspuckt, ist meine Verantwortung. Das Argument, das hat aber die KI gemacht, das zählt nicht. Wenn die KI etwas falsch macht, ist es deine Verantwortung. Das hilft vielen Menschen auch so die ersten Schritte in Personalführung zu machen, weil das ist das Gleiche, als wenn ich ein Team führe. Und ganz viel ist ähnlich bei KI wie Teamführung. Die Guidelines, was kann die KI bei uns, was kann sie nicht, welche Daten hat sie Zugriff, welche nicht. Gibt es Gruppen, die bestimmte Daten zugreifen können, ja oder nein. Finance kann auf Finance-Daten zugreifen, der Rest nicht des Unternehmens. Das macht die IT. Da haben wir bei uns dedizierte Leute, die das machen, aber die machen das auch mit jeder Software. Also Salesforce. Ich kann bei Salesforce auch nicht alles machen. Ich habe halt bestimmte User Rights und fertig. Ja, ich habe wahrscheinlich ziemlich eingeschränkte User Rights bei Salesforce, weil ich brauche es nicht. Aber das ist natürlich ganz klar geregelt, wie bei jeder anderen Software auch.
Wir haben jetzt vor allem über KI bei euch im Unternehmen geredet. Wie kommt KI denn beim Kundenkontakt zum Einsatz?
Ich glaube, wir sind so eng verwoben in unserer heutigen Welt mit KI, dass aus der Kundenkommunikation überhaupt nicht wegzudenken ist, weil das fängt damit an, wann sehe ich welche Werbung von Termondo? Welche Landingpage sehe ich, wenn ich auf diese Werbung klicke? Dann gebe ich ein paar Daten an, die bestimmen, bin ich ein geeigneter Kunde für dieses Unternehmen oder nicht? Auch diese Auswertung läuft natürlich KI-gestützt. Dann habe ich Kollegen, die mit mir besprechen, um zum Beispiel auch einen Termin festzulegen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Termondo nach Hause kommt zu den Kunden, um sie zu beraten. Da läuft im Hintergrund eine KI, die den optimalen Termin für alle Beteiligten rausfindet. KI ist überall. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sozusagen ganz aufs andere Ende gehe, ich bin Kunde bei Termondo, ich habe eine Frage, kann ich auf die Webseite gehen, da ist Theo, den kann ich so ziemlich alles fragen. Und der findet für ganz viele Sachen eine Antwort. In der Zwischenzeit ist es so, dass ungefähr 60-65% der Fragen, die uns Kunden stellen, von Theo perfekt beantwortet werden. Den Rest, da sind wir noch nicht so weit, da arbeiten wir dran, weil uns das eben auch hilft. Je mehr Theo für uns beantworten kann, desto mehr Zeit können wir uns nehmen, persönlich mit Menschen zu reden. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Arzt. Mir bringt es nichts, wenn ich irgendwie in die Sprechstunde komme und nur 1,5 Minuten habe mit dem Arzt. Ja, da habe ich lieber für 80% meiner Fälle eine AI, die mir sagt, was ich habe. Aber dafür habe ich dann 15 Minuten mit der Ärztin oder dem Arzt, wenn es mir wirklich schlecht geht. Da wollen wir auch hinkommen.
Ich nehme an, wenn ihr Wärmepumpen einbaut, dass ihr relativ viele Daten auch über die Häuser sammelt, in denen das passiert. Wie wird mit diesen Daten umgegangen und wissen die, und wie ist das, wie wird den Kunden das gekennzeichnet?
Wir machen natürlich eine komplette Datenaufnahme, dazu sind wir auch gesetzlich verpflichtet für die Heizlastberechnung. Diese Daten müssen wir auch speichern, die Daten müssen wir auch immer zur Verfügung haben für die Anträge, für die Förderung. Und diese Daten sind sehr abstrahiert. Aus denen kann ich lesen, wie viele Räume hat das Haus und wie viel Wohnfläche hat das Haus und wie viele Heizungen hat das Haus. Und ist es gut gedämmt oder nicht? Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der Schrank steht, ich weiß nicht, wo das Bett steht und ich weiß auch nicht, wo die Bilder von der Großmutter stehen. Das interessiert mich auch nicht. Alle unsere Daten unterliegen dem europäischen Datenschutz. Wir sind nicht nur daran interessiert, uns dort an die Gesetze zu halten, sondern das ist auch ein inhärenter Kern von uns. Datenschutz ist wichtig. Da investieren wir auch sehr viel rein. Und das nächste ist, diese Daten werden im Prinzip wieder genutzt, wenn ich mit Thermondo Smart meine Wärmepumpe optimieren will und damit Strom sparen will und Geld sparen will, dann nutzen wir diese Daten, weil die uns helfen, das Haus zu modellieren und eben besser vorherzusagen, wann die Wärmepumpe wie laufen sollte. Ansonsten werden diese Daten nicht genutzt.
Du hast auf der AI and Energy gesagt, ein aktuelles Ziel von euch ist, API first zu denken. Was genau bedeutet das?
API first ist, glaube ich, sozusagen das, was die Voraussetzung ist für das, was wir wirklich machen wollen, nämlich AI first. Und AI first heißt, ich überlege mir nicht, wie kann ich einen bestehenden Prozess mit AI schneller, effizienter, wie auch immer machen, sondern ich denke andersrum. Ich denke, wie muss ein Prozess sein, damit er für die Kundin oder den Kunden optimal ist und von einer AI gemacht werden kann, weil eine AI schläft nicht, eine AI ist nicht krank. Sprich, wenn ich einen Prozess über eine AI abwickeln kann, habe ich eine viel höhere Stabilität und kann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Fälle freiräumen, die wirklich komplex sind.
Und wie sieht das in der Praxis aus? Also es klingt jetzt gut für mich, aber es klingt noch ein bisschen abstrakt für mich. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Also zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, wie sorgen wir dafür, dass ein Kunde oder eine Kundin immer einen Termin bekommt, der auf der einen Seite so früh wie möglich ist, auf der anderen Seite aber für diese Person auch passt und bei der wir ein Team haben. Bisher haben wir das im Prinzip gemacht, dass wir als erstes geguckt haben, was möchte die Kunde. Dann haben wir überlegt, welches Team können wir dazu nehmen. Und dann haben wir überlegt, was ist sozusagen diese Mischung daraus. Wir haben festgestellt, dass die AI viel komplexere Terminlogiken beherrschen kann als ein normaler Mensch. Deswegen haben wir das Thema umgedreht. Wir haben jetzt etwas, was Termine vorschlägt. Basierend auf dem, wo wir annehmen, dass es für alle Beteiligten der optimale Sweet Spot ist. Und damit haben wir die Terminvergabezeit, also die Zeit, bis ich einen Termin kriege, deutlich reduziert.
Wir haben jetzt viel über Veränderungen gesprochen im Team, bei Thermondo. Am Ende würde ich noch einen kurzen Ausblick mit dir wagen auf die Energiebranche. Welche Veränderungen oder auf welche Veränderung wartest du noch in der Energiebranche?
AI wird es uns ermöglichen, viel fragmentiertere Energieassets synchron zu steuern und damit nicht erst in den 2030ern, wie unsere Wirtschaftsministerin das prognostiziert hat, die Preise zu senken, sondern fast schon über Nacht. Da warte ich auf die Regulatorik, die uns das erlaubt. Die Regulatorik ist in einem sehr langsamen Tempo unterwegs. Das war bisher nicht so schlimm, weil wir auch in der Technologie noch nicht mit Maschinengeschwindigkeit unterwegs waren.
Wenn du sagst Maschinengeschwindigkeit, meinst du Geschwindigkeit, die sich nicht an den menschlichen Biorhythmus orientiert? Oder was genau meinst du?
Ich meine damit tatsächlich wirklich Maschinengeschwindigkeit insofern, als dass, wenn wir denken, braucht das Zeit, selbst wenn wir nicht schlafen würden. Eine Maschine, wenn sie genügend Rechenkapazität hat, braucht nur noch einen Bruchteil dieser Zeit. Wir sind heute mit AI in Maschinengeschwindigkeit unterwegs, das heißt, Zeit wird irrelevant, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Die Regulatorik muss hier mithalten, weil wir sonst nur die Externalitäten den Menschen aufbürden, indem wir in ihrem Vorgarten Data Center bauen, indem wir noch mehr Energie verbrauchen, dadurch die Energiepreise weiter steigen, aber sie die Vorteile nicht bekommen. Das sehe ich als Verantwortung der Politik, das regulatorische Framework zu bauen, damit eben nicht nur das Negative auf die Gesellschaft kommt und das Positive bei den wenigen bleibt, die besitzen, sondern dass wir diese enormen Potenziale, die AI uns bringt für den Energiemarkt, wirklich ausschöpfen können. Ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf beziffern, aber wenn wir in der Lage wären, alle Stromspeicher, die heute bei Privatkunden stehen, voll flexibel einzusetzen, hätten wir eine Preisreduktion, die erheblich ist. Und wir sparen uns vor allen Dingen auch unglaublich viel Investment in Infrastruktur, weil wir eben viel lokaler auch Energieströme ausgleichen können. Aber das ist eben, da sind wir leider überreguliert auf der einen Seite, unterreguliert auf der anderen Seite. Und deswegen können wir diese Vorteile leider noch nicht weitergeben. Und da hoffe ich sehr drauf.
Und dann abschließende Frage, wie optimistisch bist du, dass das passiert?
Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube an die Menschen. Ich glaube auch an die Intelligenz der Menschen. Und auch wenn es manchmal nicht so sich so anfühlt, als würde unsere Politik das tun, was notwendig ist, am Ende setzt sich eine Gesellschaft durch und sorgt dafür, dass die Dinge so kommen, dass sie für die Gesellschaft funktionieren. Ja, es gibt Auf und Abs, aber ich bin wahnsinnig optimistisch, dass wir es schaffen werden, die ganzen Möglichkeiten, die uns AI bietet, wirklich für das Gute in dieser Welt und für die Weiterentwicklung zu nutzen, weil das so inhärent ist. Wir haben in der Geschichte gesehen, wozu Menschen fähig sind im Negativen, aber wir haben es als Gesellschaft immer wieder geschafft, uns davon zu befreien und unseren eigenen Egoismus zu überwinden und für alle die Welt besser zu machen. Und daran glaube ich ganz fest, dass wir es auch diesmal schaffen. Allerdings kann ich nicht sagen, ob wir nicht zwischendurch auch durch die einen oder anderen sehr dunklen Zeiten gehen werden.
Das ist auch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank, Thomas, für das nette Gespräch.
Sehr gerne. War ein tolles Gespräch. Hoffentlich bis bald.